Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM. Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Letztens haben wir uns ja sehr viel über die Business Capabilities ausgetauscht und gerade die letzte Folge ist etwas explodiert von der Länge. Ich hoffe, sie hat dir doch etwas zugesagt. Wenn man halt die Capabilities richtig sauber aufbaut und richtig schneidet, dann hat man mal schon die halbe Miete für den Aufbau einer Enterprise-Architektur-Ebene. Aber um im Endeffekt den richtigen Bindeglied zu den Applikationen schaffen zu können, brauchen wir noch etwas ganz Entscheidendes, und auf das haben wir auch beim letzten Mal ein bisschen eingewirkt, oder ich habe auch darauf hingewiesen, und zwar sind es die Daten. Und wenn wir von Daten sprechen in der Enterprise-Architektur, dann reden wir vor allem von Data Entities. Und den widmen wir uns dieses Monat mit 4 Folgen rund um das ganze Thema. Viel Spaß! Was wir auf jeden Fall diesmal aber vermeiden, oder nicht diesmal, sondern allgemein immer vermeiden, natürlich, dass wir nicht zu technisch eintauchen. Wir werden sicher nicht über irgendwelche Datenbanken sprechen, welche Typen es davon gibt, schon gar nicht über irgendwelche Tabellen und Schnittstellen. Das ist eine Ebene für die Solution-Architektur und klar hat die Enterprise-Architektur darauf Einwirkungen oder Auswirkungen. Dennoch gehen wir einen Schritt eigentlich auf einer generischen Flughöhe, und die Datenentitäten oder auch im Deutschen sagt man oft Datentöpfe dazu, sind im Endeffekt unsere Ausgangslage. Und wir wollen eigentlich in dieser Folge vor allem oder diese Serie eigentlich folgende Frage beantworten: Welche Informationen braucht eine Fähigkeit, damit sie funktionieren kann? Und genau da helfen uns die Datenentitäten. Nach jeder Capability kommt halt die Datenlayer und darunter halt die Schicht der Applikationen. Jede Fähigkeit braucht ja Informationen, um leben zu können. Ohne Informationen geht eigentlich gar nichts. Deswegen ist es halt umso wichtiger, dass sie halt sauber halt geschnitten werden und vor allem richtig verantwortet werden, also ein Ownership. Denn wenn das nicht vorhanden ist, dann werden halt einfach die Applikationen darunter und die Schnittstellen und die Governance und vor allem Kosten am Ende einfach ein Bollwerk oder ein Bauwerk eher gegen neue Innovationen, wie unter anderem AI, funktioniert halt ohne diese Verbindungen einfach nicht. Und halt, wie gesagt, in der letzten Folge ging es um Fähigkeiten, und Fähigkeiten zeigen, dass Organisationen oder was Organisationen vielleicht leisten können. Fähigkeiten funktionieren halt aber nicht ohne Informationen. Ne? Und Informationen sind nicht automatisch einfach irgendwelche komischen Datenbanken. Und was halt oft auch gesehen wird, dass die IT die Daten besitzt, was eigentlich komplett nicht stimmt oder halt obsolet ist. Daten sind einfach genau diese fachliche Architektur-Bausteine oder beziehungsweise das Bindeglied, wie ich immer so schön sage. Und genau deshalb müssen wir uns um die Datenidenten aufbauen. Wir müssen eine klare Richtlinie aufsetzen, wie Datenidenten auch geschnitten werden. Also man kann nicht einfach irgendwelche Töpfe hinstellen und dann glauben, alles ist erledigt. Es muss richtig geschnitten werden, und da ist oft der Hund begraben, und darum geht es auch ein bisschen heute, wie man das am besten angeht. Jeder will halt AI in irgendeiner Art und Weise einsetzen, und dann kennt sich auch diese Diskussionen von irgendwelchen komischen Use Cases, und dann hat man irgendwann mal was gefunden und dann überlegt man sich, naja, mit welchen Informationen füttere ich denn das Ganze? So, und dann fängt man an, die Daten, ich weiß gar nicht, wo die liegen, ich weiß gar nicht, was der Inhalt ist, wer ist denn dafür verantwortlich? Und hier kommt genau wieder unser Data Entities und das Governance-Modell dahinter in Einsatz. Und genau, also Es ist im Grunde genommen ist das auch kein Rocket Science, um ehrlich zu sein. Wenn man das einmal sauber richtig schneidet, dann hat man das für eine sehr lange Zeit oder vielleicht sogar für die Ewigkeit, weil was ich halt, ich habe das auch letztens wieder in einem Gespräch formuliert, was sich niemals ändert, sind die Daten. Mitarbeiter kommen und gehen, Wissen kommt und geht, Applikationen kommen und bleiben blöderweise zu lange und gehen dann aber auch irgendwann mal. Aber im Schluss werden diese Informationen, die in den Applikationen gespeichert sind oder in den Systemen als solches, natürlich irgendwann migriert und somit bleiben sie im Unternehmen und sind die einzigen, die für die Ewigkeit gebaut sind. Und wenn man sich die Grundlage der Orchestration der Daten richtig setzt, naja, dann ist es wie wirklich ein Stein gemeißelt und ja, die alten Römer oder die neuen Römer danach können sie noch immer lesen. Aber halt, wenn die Daten nicht sauber verstanden sind, wenn niemand verantwortlich ist, wenn keiner weiß, wo sie entstehen oder geschweige, wie sie genutzt werden und welche Bedeutung sie haben, dann, ja, dann steht halt jede Initiative und wenn man von AI redet, auf wirklich sehr wackeligem Fundament und dann kann man so schöne Schaubilder machen, die man in allen Social Media Kanälen immer wieder davon sieht und davon wird man eigentlich immer wieder schlecht. Gleich mal eins vorweg, ich denke, die Folge wird leider schon wieder etwas lang, aber schauen wir mal, wo wir heute enden. Wenn wir uns mal einen ersten, ich habe es mal probiert, das in Kapitel ein bisschen zu unterteilen, und vielleicht gebe ich dir auch die da ein bisschen halt besseres Gefühl halt. Ne? Also Kapitel 1, der Übergang von Capabilities zu Data Entities. Ich habe es vorhin in deinem Intro so ein bisschen schon angesprochen. Wichtig ist einfach nochmal klar zu Verständnis. Capabilities beschreiben, was eine Organisation wirklich kann. Ja? Also wir reden von Können. Und die Data Entities beschreiben, welche Informationen diese Fähigkeiten dann benötigen und vor allem, was sie erzeugen und oder verändern. Wieder auch hier, verwechselt das nicht mit BPM. BPM nutzt die Fähigkeiten, BPM nutzt die Data Entities, BPM nutzt die Applikationen, es sind die Prozesse dazwischen. Also, ich weiß nicht, diese Diskussionen führe ich so häufig, dass man immer wieder glaubt, das sind Prozesse. Das sind es nicht. Mit Data Entities setzt man im Endeffekt ein klares Regelwerk auf, wie Daten behandelt werden in einer Organisation auf Basis von den Business Capabilities. Also die Capabilities sind ja unser Startpunkt unserer Story. Aber eine Fähigkeit ist halt nicht isoliert, die braucht Informationen, sie erzeugt Informationen und sie verändert Organisationen, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Und dadurch entsteht halt dieser Übergang vom Business zur Architektur, zur Datenarchitektur. Probieren wir mal ein Beispiel ein bisschen rauszunehmen. Wenn wir uns Order Management anschauen, diese Capability ist ja eigentlich, wenn man sich die Subtitle dazu anschauen würde, würde es relativ einfach sein. Aber wenn man danach natürlich ein bisschen sich die Informationen anschauen möchte, dann verstecken sich hinter einem Order Management ganz schön viele Datenentitäten. So, wir probieren ein bisschen aufzuschlüsseln, ohne jetzt den Detailgrad. Also man braucht natürlich für Order Management Customer, Product, Price, Contract, Order als solches, Delivery, Payment, Invoice, alles Teil von Order Management. Du siehst gerade raus oder hörst hoffentlich raus, wie wichtig diese Informationen eigentlich sind. Sobald nämlich irgendwas davon fehlt oder falsch ist oder nicht verfügbar ist, dann funktioniert diese Fähigkeit nicht und natürlich alle Prozesse, die daran hängen. Und umso wichtiger ist hier, das klar aufzuzeigen. Und wenn das halt schon nicht funktioniert, dann kannst du mal sicher sein, die Applikation geht in die Hose, egal wie gut sie ist. Und die Fähigkeit wird nicht vollständig sein und der Reifegrad, den können wir sowieso dann knicken. Also wichtig ist nochmal hervorzustellen, wenn wir von Datenidenten sprechen, müssen wir uns eigentlich nur anschauen, welche Daten braucht eine Capability, was erzeugt sie, nochmal was verändert sie, was konsumiert sie und welche Daten sind kritisch, welche sind regulatorisch zum Beispiel auch relevant und wer ist dafür verantwortlich? Das Interessante dahinter ist, es leitet sich eigentlich automatisch oder nicht automatisch, aber großteilig eigentlich schon von diesen Fragen, die ich gerade reingeworfen habe, von einer Fähigkeit ab. Das kann man nicht relativ gut ableiten, von oben nach unten. Denn wir haben ja auch schon mal gesprochen über Kritikalität in den Capabilities und im Endeffekt, wenn eine Capability kritisch ist, naja klar, dann sind die Daten dahinter auch kritisch. So, Kapitel 2. Was ist eine Datenidentität? Also eine Datenidentität ist eigentlich ein fachlich relevantes Informationsobjekt innerhalb einer Organisation. Ich habe das mal, ich glaube, diesen Satz habe ich irgendwo aus einem ganz anderen Fachbuch rausgekopiert. Was im Grunde genommen nichts anderes ist, ja, ist ein Informationsobjekt, Punkt aus. Was es aber nicht ist, und das ist genau dieser technische Spiegelung, es ist keine Tabelle, es ist keine Datenbank, es ist schon gar nicht eine Schnittstelle oder so und schon gar nicht ist es irgendein Feld oder ein Typ innerhalb eines Systems, sondern es ist einfach nur ein fachliches Objekt. Und so soll es auch gesehen werden und auch in der Bedeutung. Und was könnten eigentlich Datenidentitäten eigentlich sein? Also ich muss auch sagen, man muss das ein bisschen üben. Also das kann man nicht einfach schnell machen. Man muss sich da wirklich auch Zeit nehmen. Im Grunde genommen sind es sehr einfache Bezeichnungen für ganze Objekttöpfe. Zum Beispiel eine Order, ein Contract, Employee, ein Supply, ein Asset, Location, Invoice oder Customer, Product, habe ich schon mal gesagt, ich weiß es nicht. Oder Price. Also es sind einfache Terms und diese Terms, die dürfen sich auch nicht mehr verändern. Das ist das einzige Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen ist das wirklich etwas, was man einmalig machen sollte und danach nicht mehr anpassen. Deswegen nimm dir wirklich Zeit, wenn du etwas so schneidest. Zudem schneide ich ja nicht nur in eine Richtung, sondern was ich gerne mache, ist, ich unterteile das in verschiedenen Levels. Maximal zwei Levels hat sich irgendwie bewährt über die Zeit. Und diese Level ist im Endeffekt die Zuordnung zum Hauptdatenidentität. Also wenn ich zum Beispiel von Levels rede, dann wären genau die, was ich vorhin aufgelistet habe, bei Level 1. Und danach ja Level 2 wäre im Bezug zum Beispiel, wenn man den Customer jetzt hernehmen würde, Customer Address, was wäre ein Customer noch? Address, was wäre noch? Customer Metadata, Customer Access Data, also etwas, alles, was dem Kunden dann nachher zugewiesen sind, aber nur für Kunden existiert und nirgendwo anders im Endeffekt relevant ist. Oder auch Customer Contract, Customer Segment, Consent zum Beispiel, ist nicht was Eigenes. Man kann es als Eigenes sehen, wo die Metainformationen vom Consent stehen, aber die kundenspezifischen Informationen wäre dann Customer Consent. Also das wäre im Endeffekt dann nachher das Level 2. Und welche Diskussionen führe ich da oft? Und die wirst du auch blöderweise führen müssen. Es wird nämlich relativ schnell zu Spruch kommen, wenn man halt diese Fähigkeiten davon ableiten möchte, den Datas, dann habe ich im Endeffekt oft gar nicht die Informationen, was in den Capabilities für Informationen erzeugt werden. Das ist sehr spannend, weil wenn ich dann frage, was tust du? Ja, wir tun da die Daten, die liegen im CRM, ja, die kommen nebenbei von SAP oder die kommen von Salesforce. Ja, da drinnen sehen wir dann nachher ein Reporting. Ja, toll. Jetzt habe ich aber null Informationen, welche Informationen oder welche Datenidentitäten es sich eigentlich handelt. Deswegen frage ich dann nachher halt eine sehr effektive Frage, die funktioniert sehr gut. Welche Informationen ist das und was bedeutet sie für dich und für das Business? Ein Beispiel halt, wenn ich über einen Kunden spreche, dann kann dieser Kunde in mehreren Systemen natürlich auftauchen. Ne? Kann in einem CRM kann der Kunde sein, in einem ERP, in einer E-Commerce-Plattform, Newsletter und so weiter und so fort. Aber die fachlichen Informationen zum Customer ist nicht automatisch das CRM. Das CRM ist ja nur das System, die mit den Informationen arbeitet. So, und wenn wir das im Endeffekt dann nachher richtig sauber verstanden haben, was eine Data-Net ist, kommt halt einfach der nächste Punkt, für was brauche ich denn Spaß? So, und da sind wir schon bei Kapitel 3. Für was brauche ich eine Data-Entity? Also, Data Entities schaffen eine gemeinsame Sprache zwischen Business, IT und die Architektur und die Governance, Compliance, die ermöglicht mir im Endeffekt auch diese Sprache. Und sie vollbringt später im Endeffekt alle Innovationen, wie zum Beispiel AI-Implementationen. Und die Data Entities helfen uns dabei einfach, die Capabilities mit wirklichen Informationen zu verbinden. Also im Endeffekt kann ich danach auch den Bezug recht sauber darstellen, Daten von Applikationen zu entkoppeln, also wirklich als fachliches Objekt zu sehen und nicht als Systemobjekt. Schnittstellen werden einfach besser verstanden, weil ich auch verstehe, welche Kritikalität und welche Daten, Informationen fließen eigentlich dadurch und nicht jetzt auf Feldbasis. Und ich kann etwas auf einmal machen, und das sprechen wir in den nächsten Folgen auch, ist sogenannte Data TCO. Den kann ich auf einmal analysieren, der auf den eigentlichen TCO mit einzahlt. Und ich kann auch Governance aufbauen, also Data Governance, super wichtig nebenbei. Also einer der, wenn du keine Data Governance hast, dann kannst du mit allen regulatorischen Anforderungen nicht baden gehen. Das funktioniert nicht. Und natürlich unser Hauptthema aktuell, einfach jeden AI-Use-Case ist damit einfach, kann ich fachlich absichern. So, ich probiere das nochmal ein bisschen fachlich beispielhaft ein bisschen zusammenzufassen. Also ohne Data Entities passiert etwas, das wir in der Organisation halt eigentlich fast immer haben. Das Business spricht halt immer in Form von Prozessen, und wenn ich mit einer IT-Abteilung spreche, dann reden die über irgendwelche Applikationen und Systeme. Wenn ich mit Compliance spreche, die das im Endeffekt alles kontrollieren muss, die sprechen nur über Risiken, und so hat jeder halt seinen Topf. Aber eigentlich ist die Verbindungssprache die Informationen dahinter, und das sind die Datenentitäten. Das heißt, wir müssen als Enterprise-Architekten eine einheitliche Datensprache einführen, um im Endeffekt alle Bereiche im Unternehmen, egal wo sie sitzen, zu verbinden, um eine einheitliche Sprache zu sprechen und nicht dann nachher von X und Y und irgendwelche Daten dort und hier, und dann sind sie im Endeffekt CM-Daten, obwohl es eigentlich Kundendaten sind, und diese Kundendaten kommen überall vor in einer gewissen Ausbaustufe. Kapitel 4. Wie schneidet man nun diese Data Entities? Da wird es ein bisschen spannend. Data Entities müssen so grob wie möglich und so, wie sagt man, konkret wie nötig geschnitten werden. Das ist jetzt ein bisschen Spanisch an. Der größte Fehler ist einfach sofort, wenn ich halt ins Technische abrutsche. Das ist sehr, man lässt sich das sehr schnell verleiten. Also man kommt relativ schnell zu dem Entschluss, ja, wie das, wenn es zum Beispiel eine Salesforce oder eine SAP oder Microsoft so, dann wird es schon passen. Das sollte man nicht machen. Es sollte auch die Unternehmenssprache nebenbei spiegeln. Ich habe mir mal hier ein paar Bullet Points zusammengeschrieben, was man beim Schneiden aufpassen oder auf was man achten können sollte. Also erstens mal, es muss jeder verstehen. Das ist schon mal die größte Schwierigkeit. Deswegen empfehle ich hier auch im Englischen zu bleiben und auf gar keinen Fall irgendwelche deutschen Begriffe hier reinfließen zu lassen. Es muss stabil über die Zeit sein, weil Veränderungen, habe ich schon ein bisschen vorhin angetriggert, ist nicht drinnen. Es muss unabhängig von einzelnen Systemen, Applikationen, Plattformen sein. Das ist super wichtig, weil sonst redest du Salesforce-Sprache für die Ewigkeit, auch wenn du es vielleicht einmal nicht mehr im Laden hast. Es muss relevant für mehrere Fähigkeiten sein oder Prozesse. Ganz wichtig, es kommen Prozesse vorher mit ins Spiel. Wenn du einfach Datenidentitäten definierst, die im Endeffekt keiner hat, nutzt, kannst du gleich weghauen wieder. Ne? Die sollen auf keinen Fall technisch sein, und fang nicht an, sie nach irgendwelchen Applikationen zu benennen. Das ist genau das Worst-Case-Szenario, was du nur vorstellen kannst. Geh nicht zu tief, das heißt, fang einfach mit Level 1 an, also diese wirklich erste Ebene, und dann nachher erst vielleicht eine Ableitung nach innen zu machen, jetzt zum Beispiel mit den Kunden, wie ich es vorhin kurz ausgegliedert habe. Fang keine politischen Diskussionen an. Ich habe zum Beispiel auch mal gesehen, dass Leute anfangen, das Sub-Customer zu nennen, und der Rest heißt Customer, weil ich mein Customer-Universum auf Sub-Ebene habe und woanders. Ganz schlimm. Und Das ist noch ein bisschen schwieriger im Unternehmen auch durchzusetzen, klare Ownership zu definieren. So, dazu kannst du dann wieder Fragen stellen, wie zum Beispiel halt, wird diese Information fachlich eigenständig verstanden? Hast du eine eigene Verantwortlichkeit? Hast du einen eigenen Lebenszyklus für die Datenidentität? Hat es vielleicht irgendeine regulatorische Bedeutung? Dahinter ist dies für Reporting oder AI oder Entscheidungen irgendwie relevant? Kann man auch darauf gut ableiten und zuordnen. Fällt auch viel auch, es gibt auch Data Maturity Level. Also du kannst auch diese Datenidentitäten auch einen Reifegrad zuweisen und im Endeffekt auch dahinter den Reifegrad, gerade dieses gemanagte für Daten Entitäten in den Mittelpunkt zu schieben oder auch bezüglich die Kritikalität von Daten in Fokus zu heben. Und vielleicht noch was, letzte Frage ist, unabhängig jetzt vom Ownership, das habe ich glaube ich schon gesagt, ist sie stabiler als eine einzelne Applikation? Also ist diese Datenidentität vorhanden im gesamten Unternehmen oder wirklich nur wird sie dann am Schluss für eine Applikation genutzt? Du kannst dann auch so einen Test machen selber, ne? Probierst einfach aus. Wenn du irgendeine Datenidentitäten mal geschnitten hast, dann gehst du im Endeffekt mal durchs Unternehmen durch, machst ein paar Gespräche. Und wenn es dann auch aber leider nur von der IT verstanden wird, dann hast du was falsch gemacht. Oder wenn es nur von einem gewissen Kreis verstanden wird, dann hast du auch was falsch gemacht, dann musst du neu schneiden. So. Kapitel 5, wie leitet man Datenidentitäten ab? Also, ich habe es glaube ich wiederhole mich gerade nochmal, aber schneid sie, bitte mach niemals den Fehler und leite sie von irgendwelchen Applikationen ab, auch wenn es verloggt ist. Sie werden immer von Capabilities abgeleitet und sonst von gar nichts. Also nochmal, Business Capabilities und dann nachher die Datenidentitäten, dann die Applikationen. Und dann, ja, diese Ableitung ist eigentlich relativ einfach einzuhalten. Man muss da, das ist kein Rocket sein. Sobald wir das jetzt abgeleitet haben, korrekt, dann kommt natürlich die nächste Frage, wer ist verantwortlich dafür? Und da sind wir schon bei Kapitel 6, Data Ownership, also wem gehören eigentlich wirklich die Daten? Daten gehören halt keinem System. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergiss das nicht und setze das als Grundsatz. Also die Systeme sind nicht die Owner davon. Es ist auch nicht automatisch die IT, die fühlt sich auch meistens für irgendwelche Daten verantwortlich. Was ich erst vor ein paar Wochen, Monaten mal gelernt habe, in einem sehr interessanten Gespräch mit einem Freund, der hat dann auch gesagt, eigentlich, hey du, das Data Ownership ist keine Besitzfrage, es gibt keinen Owner eigentlich, sondern es ist was anderes und eigentlich müsste eigentlich dieses Data Ownership umgenannt werden. Es ist nämlich eine Verantwortungsfrage, also die Responsible. Also eigentlich müsste Data Ownership umgetauft werden in Data Responsibility. Und ich finde eigentlich, dass viel treffender als eine Besitzfrage, sondern eigentlich, wer fühlt sich wirklich für Daten verantwortlich? Prinzipiell gibt es ja verschiedene Rollen im Unternehmen, die sich für Daten interessieren. Das heißt jetzt nicht, mit Rollen meine ich jetzt keinen Titel oder so, sondern Rollen halt. Es gibt Data Owner, es gibt System Owner, es gibt Data Consumer in Rollen halt, die im Endeffekt das aussagen. Oder auch welche, die Data Controller, das sind Leute zum Beispiel, die sich um regulatorische Rollen und personenbezogene Daten im Endeffekt kümmern, etc. So, und wenn wir das im Endeffekt auch geschafft haben, dann stellt man sich natürlich jetzt die nächste Frage, und ich habe es jetzt schon in der letzten Beschreibung kurz angeteasert, sind die Daten regulatorisch irgendwie kritisch? Und da sind wir dann nachher schon bei der Kapitel 7, regulatorische Themen, wie zum Beispiel GDPR, PIPL, also das ist das chinesische Pendant zu GDPR und Datenhaltung als solches. Warum habe ich diese zwei Beispiele jetzt rausgenommen? weil sie gerade für globale Architekturen sehr wichtig sind und finde ich immer ein wichtiger Aspekt sind. Gerade aus der europäischen Brille heraus wird das oft ein bisschen vergessen. Also wichtig zu diesem Kapitel. Die Datenarchitektur, die enden halt nicht im Modell, sie müssen einfach regulatorischen Anforderungen, gerade an Speicherung und Zugriff und die Verarbeitung dahinter und vor allem die Übertragung und Datenhaltung berücksichtigen. Und das fällt natürlich mit in die Data Governance am Ende des Tages, fließt damit rein. Die regulatorischen Anforderungen, die werden immer höher. Und sobald du zum Beispiel gerade in diese in irgendwelche AI-Innovationen einsteigst, dann wirst du noch viel mehr regulatorische Anforderungen bekommen, wie zum Beispiel den EU Data Act oder den AI Act. Die fließen da alle mit rein und ja, und ich glaube, es wird noch ein bisschen mehr werden über die nächste Zeit. Und dabei reden wir halt nur über die EU. Ja, da gibt es natürlich, werden weltweit in jedem Land ihre eigenen Süppchen, die gekocht werden. Aber natürlich sind wir Enterprise-Architekten jetzt keine regulatorischen Profis. Wir sollten uns natürlich damit beschäftigen und wissen, welche existieren und welche Bereiche davon betroffen sind und vor allem, welche Datenidentitäten damit sich gehen. Das heißt, immer wenn ich danach China höre, als Beispiel, dann weiß ich schon mal ganz genau, dass chinesische personenbezogene Daten auf keinen Fall aus China rausgehen dürfen oder irgendwo anders danach verarbeitet oder gespeichert werden. Das ist sehr ähnlich auch nebenbei zu GDPR. Es gibt da natürlich da gerade zu diesem PPL einige Abweichungen, aber nicht Teil unserer Story hier. Wichtig ist einfach zu wissen, dass Daten mit regulatorischen Themen in Kontakt kommen und daraus resultierend auch die kritischen Elemente besser identifiziert werden kann. So, Kapitel 8, Daten als Schlüssel zur AI. Klar. Also AI beginnt nicht einfach so, man braucht im Endeffekt Informationen oder Daten. Die müssen einfach verstanden und dann richtig verantwortet werden. Die müssen qualitätsgesichert sein und natürlich regulatorisch nutzbar sein. Und AI braucht im Endeffekt saubere Datenidentitäten, weil es genau auch in der gesamten Konstruktion methodisch vorgeht, um dahinter auch klar zu definieren, na, wem gehören die da eigentlich, wie ist die Qualität dahinter, diese Analyse basiert ja dann. Ja, ein Governance solltest du dann natürlich mitgeben, dass halt da nicht ein Hexenwerk entsteht. Und natürlich die klassische fachliche Bedeutung dahinter und technische Verfügbarkeit, das musst du ja natürlich wissen. Und die Enterprise-Architekten füttern die durch ihre Capabilities, die definiert worden sind, durch diese Ableitungen und auch die Wichtigkeit für das Unternehmen. Viele Organisationen starten halt immer mit der Frage, welches Modell von AI nutzen wir? Welches Tool kaufen wir dann? Oder welche Daten dürfen wir jetzt nutzen? Was für Bedeutung haben sie und wer verantwortet sie? Beispiel ist halt oft, dass zum Beispiel, wenn man einen Use Case hernimmt, wo es darum geht, Kundenberatung, dann heißt es natürlich nicht, ich brauche nur einfach Kundendaten, sondern ich brauche dann Customer, ich brauche Product, ich brauche die Order dahinter, ich brauche die Contracts gegebenenfalls, ich brauche irgendwelche Service Histories, ich brauche die Consent. Du hörst gerade raus, das sind alles Datenidentitäten in der Level 1 und sie sind alle notwendig, um Kundendaten zu beschreiben. So einfach ist es. Und bei dem ganzen Use Case jetzt muss natürlich klar sein, woher kommen die Daten? Wie aktuell sind sie? Wie gut sind sie von der Qualität? Darf ich sie überhaupt nutzen für solche Zwecke? Und wieder, wer verantwortet sie? Und auf welche Capability zahlt der ganze Spaß ein? Und natürlich, welcher Business Value soll es am Ende des Tages ermöglichen? Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, also ohne Datenidentitäten, sage ich da gleich, funktioniert gar nichts. Keine Innovation und schon gar nicht AI. Und das wird auch mal endlich klar in die Köpfe von jedem eingetrichtert werden. Wenn man jetzt nun ein Business Value identifiziert, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir eine Methode entwickelt, die Zeit, Also was ich immer gern tue, ich komme für den Business Capabilities, leite sie in die Datenentitäten ab oder schaue halt, welche da vorhanden sind, weil ich im Endeffekt ein Use Case innerhalb der Fähigkeiten ja mehr suche, also Order Management oder was auch immer, Lead Management. Dann gehe ich runter, schaue mal an, wie ist das Maturity Level hinter der Datenentität, die Qualität, habe ich ein Ownership, wie schaut die Governance aus, was erlaubt sie mir an der Stelle? Und dann kann ich mir den Use Case besser zusammenbauen und den Business Value erstellen. AI ist halt nicht der Anfang, es ist der Datenstrategie. AI zeigt halt nur schonungslos, ob eine Strategie wirklich existiert und vor allem, ob sie auch richtig exekutiert wird. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende der Folge rund um den Einstieg zu Datenidentitäten. Wir haben uns heute vor allem halt einfach angeschaut, dass Capabilities oder Business Capabilities brauchen Informationen, sie erzeugen sie, sie konsumieren sie und diese Informationen müssen halt als Datenidentitäten verstanden werden und nicht auf Systeme. Wenn man das geschafft hat, dann kann man auch eine einheitliche Kommunikation im Unternehmen einfach etablieren. Und auch jede Art von Governance fließt auf einmal ganz anders und hat eine andere Marschrichtung als zuvor. Und AI funktioniert halt ja nur, wenn du halt Daten hast. Und ich glaube, gerade diese Folge wird dir dabei helfen, das viel besser zu strukturieren. Kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Da werden wir uns, was schauen wir uns so genau an? Ja, wir schauen uns an, wie man Data TCO berechnet oder beziehungsweise wie man den erzeugt. Also wie kann ich feststellen, wie teuer meine Daten sind dahinter. Und dabei reden wir nicht über Datenbanken und wie das Storage kostet. Das ist ein super spannendes Thema. Und es fließt in meine Studie gerade rein, die ich entwickle, rund um AI TCO. Ja, bis dahin. Servus und Baba, bis auf bald. Thank you.